Gerechtigkeit, Frauenthema, Bildung, Kultur und Kunst. Das sind so allgemein so Themen, die mich im Leben beschäftigt haben, weil ich habe nicht fantasiert. Ich habe meine reale Erfahrungen, die ich gemacht habe in jede von diesen Ländern, das habe ich in meiner Sprache ja so ein bisschen eingepackt.
Deutsche Bestseller, deutsche Bestseller, deutsche Bestseller, Storyteller, deutsche Bestseller.
Der Tropfen weiß nichts vom Meer. Ja, das ist der sehr poetische, wie ich finde, Buchtitel heute. Und dabei handelt es sich um die Autobiografie der Künstlerin, genauer gesagt der Glasmalerin Mahbuba Maksoudi. Sie lebt in München, deswegen habe ich sie auch hier besucht, war davor längere Zeit in Russland und ist in Afghanistan aufgewachsen. Ja, und darüber erzählt sie eben in so ja sehr poetisch anmutenden, fast irgendwie märchenhaften Szenen. Und ja, darum geht's heute. Aber bevor es losgeht, habe ich mich ja noch gar nicht vorgestellt und euch begrüßt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist schon die vierte Folge von Deutsche Bestseller, der Podcast aus der Bücherwelt. Ich bin Andrea Wojtkowiak. Ja, und ich lade mir ja jede Woche Autoren ein in den Podcast. Diesmal eben Mahbuba Maksoudi, die ja eigentlich gar keine Autorin ist, aber trotzdem auch dieses Schreiben für sich entdeckt hat jetzt dadurch. Vielleicht kommt auch was Neues, aber jetzt nehme ich schon ein bisschen was vorweg vom Interview. Ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Hören. Heute bin ich froh, dass ich bei Mahbuba Maksoudi bin und mit ihr über ihre Autobiografie sprechen darf, die sie vor kurzem, vor 2 Jahren, glaube ich, rausgebracht haben.
Im September 2017.
Wie sind Sie? Sie sind Künstlerin und in Afghanistan geboren, über Russland, dann nach Deutschland gekommen, ganz kurz zusammengefasst. Wie sind Sie darauf gekommen, auf die Idee, eine Autobiografie zu schreiben?
Mein Gott, ich habe nie die Idee gehabt, eine Autobiografie zu schreiben. Am Ende ist das auch so passiert, weil ich glaube, ich habe dieses Talent nicht, einen Roman zu schreiben, wollte ich auch nicht. Aber mir war so wichtig, meine Erfahrungen in Form vom Schreiben zu fassen. Mhm. Warum? Ich habe immer wieder, als ich nach Deutschland kam, letzte Jahre darüber nachgedacht, durch die Entwicklung in Afghanistan und auch durch die Lage der Familie und vor allem hier in Deutschland, ich meine die afghanische Familie, habe ich gedacht, warum habe ich alles oder vieles, was viele Menschen in Afghanistan, besonders Frauen, erlebt haben, so kenne ich nicht. In dieser Form kenne ich nicht. Also ich bin in einer Familie geboren, wo nur Frauen waren. Also meine Geschwister waren alle nur Frauen. Also ich hatte, wir waren 7, hatte 6 Geschwister. Meine Mutter hat 2 Söhne in der Welt gebracht, wo die dann in früherem Alter gestorben sind, krank geworden, Kinderkrankheit gestorben. Aber wenn Mädchen diese Krankheit bekommen haben, haben überlebt, inklusive ich selber. Und trotzdem Familie war liebevoll und ich habe vor allem von meinem Vater niemals, niemals in keinem Art und Weise gehört, dass er keinen Sohn hat. Und er hat alles getan für die Familie, dass die glücklich sind und in seine eigenen Möglichkeiten, dass die auch studieren. Und es war überhaupt kein Hindernis. Und deswegen darüber habe ich viel nachgedacht und dachte, das ist wirklich liegt an Papa, also an meinem Vater. Ich vermute, wenn mein Vater anders gehandelt hätte, meine Mutter hätte es zugesagt. Also ich habe von ihr ein paar Mal gehört, dass sie sagt, ja, wieder eine Tochter, also keine Sohn, dass sie so ein bisschen darunter gelitten hat, dass sie keine Sohn hatte, obwohl Vater überhaupt darüber nicht gesprochen hat. Und auch sie hatte keinen Druck, wie viele andere Frauen in Afghanistan, dass ich keine Sohn habe. Jetzt mein Mann heiratet 2. oder 3. Mal, bis ich einen Sohn, er hat einen Sohn dann. durch die andere Frauen in der Welt gebracht. Sie hat solche Ängste auch nicht, aber ich glaube, sie hätte sehr gewünscht, einen Sohn zu haben. Und so habe ich gedacht, warum war das so? Und habe ich ein bisschen mit dieser Thematik auseinandergesetzt und wollte ich diese Dankbarkeit auch äußern. Einer Seite und anderer Seite wollte ich auch ein bisschen neue Informationen über das Land, die ich hinter mich hatte und andere Erfahrungen auch gemacht habe. Ich will nicht sagen, das war alles perfekt und wunderbar und gut, sondern es gab auch Schwierigkeiten und Gewalt und Ungerechtigkeiten, was betrifft Frauen sowieso. Aber ich wollte nur einfach sagen, es gibt immer etwas anderes und die muss auch wahrgenommen werden und auch darüber gesprochen werden, unterstützt werden, weil das Positive kann auch mehr das Positive erreichen, nicht nur das Negative.
Mhm. Glauben Sie denn, dass viele hier in Deutschland ein falsches Bild von Afghanistan haben?
Ich denke, falsches vielleicht ist auch nicht so richtig, einseitiges Bild. Mhm. Also als ich das Buch so geplant habe, das zu schreiben, dann war ich in einem Kreis, wo einige Frauen waren aus Deutschland, aus der Schweiz. Und dann habe ich gesagt, ja, was stellen Sie vor oder wie stellen Sie vor Afghanistan? Es war ganz interessant. Einer hat gesagt, ja, viele, viele schöne Teppiche. Andere hat gesagt, ja, so stolze Männer, also mit Turban und Werte. Und das war's dann eigentlich. Also man hat nicht so, ja, das Land, das leidet unter dem Krieg und Frauen haben Probleme. Also das war dieses allgemeine Bild, was auch so vermittelt wird. Und ich denke, ich erwarte auch nicht von jedem Bürger, die in Deutschland sind, dass die auch so viel über Afghanistan wissen, weil dieses Wissen ist so durch das Medien erreicht die Menschen und Medien werden immer auch in Bezug der Politik etwas ja, ausstrahlen, ob jetzt im Fernsehen ist oder etwas schreiben und berichten. Ich möchte nicht sagen, dass es gibt nicht andere Berichte, aber da Menschen müssen sich bemühen und mehr Zeit nehmen und viele andere Quellen auch sehen oder hören oder lesen, dann hat man ein größeres Bild. Aber so im Allgemeinen wird so gesagt, wie man es möchte. Und die ist immer abhängig von der Politik, egal ob man will oder nicht. Ich habe diese Erfahrung in Russland gemacht, ich habe diese Erfahrung in Afghanistan gehabt und ich mache das hier auch. Der große Unterschied ist, ich wiederhole es, dass hier gibt es auch viele andere Quellen, aber der Person muss selber das holen. Und so denke ich, am Ende ist das Bild über Afghanistan sehr beschränkt und einseitig.
Mhm. Jetzt haben Sie also die ersten 24 Jahre Ihres Lebens in Afghanistan gelebt. Ja. Dann ging es mit einem Stipendium zum Kunststudium nach Russland und dann in den 90er Jahren nach Deutschland. Also das Buch ist auch so in drei Teile geteilt. Gibt es vielleicht, kann man sagen, ein Thema, mit dem sich so jedes Ihrer Teile beschäftigt?
Ich glaube, Frauenthema, ja. Also Gerechtigkeit, Frauenthema, Bildung, Kultur und Kunst, das sind so allgemein so Themen, die mich im Leben beschäftigt haben, weil ich habe nicht fantasiert, ich habe meine reale Erfahrungen, die ich gemacht habe in jede von diesen Ländern, das habe ich in meiner Sprache ja so ein bisschen eingepackt und auch versuchte so darzustellen, dass wie ich es erlebt habe. Und als Maler denke ich, jetzt gebe ich die Malerei an den Leser. Also sie sollen die Farbe sehen, sie sollen selber interpretieren, wie aussieht, sogar wie riecht es und so weiter. Also da habe ich die Interpretation wirklich ganz frei gelassen.
Ja. Können Sie sagen, welches dieser Abschnitte, also auch in Ihrem Leben natürlich, jetzt so das Interessanteste war?
Ich denke, dass das Interessante ist am Ende auch wirklich Afghanistan, weil das, was mich geformt hat, also ich denke schon vom 7. Jahr alt fing an, was ich dir mit einer Geschichte anfange zu schreiben und so bin ich bis jetzt. Und diese Erlebnisse in Afghanistan bildeten meine Grundhaltung, mein Charakter. Also ich habe so viel im Leben, soweit ich konnte, gesehen und erlebt habe, ob Russland oder Deutschland, allgemein Europa, Reisen, Amerika oder Australien, viele Freunde aus vielen anderen Kreisen und Nationalitäten. Ich denke immer, dass ich die gleiche bin. Also ich bin die gleiche Mabube mit diesen Gefühlen, die ich mit 7 Jahren alt hatte. Nur ich bin ein bisschen, ja, wie sagt man, erfahrener geworden und hat das Leben mir die Möglichkeit gegeben, mich zu entfalten. Aber in der Grundhaltung, ich bin die gleiche.
Kann man denn jetzt, also ihr Leben, Sie waren in den 50er, 60er Jahren in Afghanistan als Kind. Kann man das mit dem heutigen Afghanistan vergleichen? Ist es schwieriger geworden? Ist es einfacher geworden für Frauen und Mädchen?
Also schwer ist für mich, Ihre Frage zu beantworten, weil ich letzte Jahre gar nicht in Afghanistan war. Und es ist schwer, wenn man so einen großen Abstand hat, also die Situation auch sehr wahrhaftig für mich so in dem Fall zu realisieren. Und ich denke, sicher, Krieg hat viele zerstörerische Spuren hinterlassen, in allen Bereichen. Aber durch viele Konfrontationen, die im Land passierte, hat viele positive Entwicklungen. Ja? Also Menschen haben bestimmte Dinge, die früher gar nicht wahrgenommen, jetzt wahrgenommen. Wer bin ich? Was ist meine Position? Was mache ich für das Land? Auch für die jungen Leute, die sind sehr bildungsorientiert. Beispiel, früher hat man, ich denke, in den 70er Jahren nicht so Wert an die Bildung gelegt, aber jetzt schon, weil die haben durch viele harte Jahre verstanden, dass die Bildung ist Schlüssel für vieles, wenn man das Erfolg nennen kann, und für gewisse Sicherheit. Wissen ist sehr wichtig, und dann wollen sie auch, also machen die auch. Es gibt viele private Schulen, und jeder junge Mensch versucht, Frauen, Männer etwas zu erreichen. Die andere Seite ist, ob man das auch in der Realität, in der Arbeit umsetzen kann, was leider Gottes nicht der Fall ist. Schade, weil man konnte es haben. Afghanistan ist groß, es gibt viele junge, kluge Menschen, Frauen und Männer. Und wenn die Regierung so ein Potenzial wahrnehmen konnte, und wirklich in vielen Bereichen etwas machen konnten, dann hätten auch diese Menschen zu tun gehabt. Das Problem ist, in diesem Land, es ist so viele Konflikte und so viele zerstörerische Mächte, dass die dann eher an sich denken, nicht gründlich an das Land, an die Bevölkerung und deren Entwicklung. Darunter leiden viele Menschen.
Der Titel des Buches ist ja nicht irgendwie einfach eine Autobiografie, sondern Der Tropfen weiß nichts vom Meer. Das klingt so schön poetisch. Ist das irgendwas in Farsi oder sowas, auch ein Spruch oder sowas?
Ja, es gibt auch in Farsi immer ein Sprichwort, das Katras der Jochabarinadore. Also der Tropfen weiß nicht vom Meer, aber in dem Fall ist auch von der großen Mystiker Maulana, ja. Der Tropfen weiß nicht von der Welle und die Welle weiß nicht vom Meer. Wir haben das ein bisschen kürzer gemacht und es ist in der Realität ist so. Also früher habe ich auch nicht so genau verstanden, wenn ich das gehört habe. Aber jetzt nach so vielen Zigzagen im Leben, dass ich runtergefallen bin und wieder aufstehen musste und konnte, Gott sei Dank, dass wirklich, wir sind alle wie ein Tropfen von diesem Meer. Also wie betrachten Sie Meer? Mehr der Menschheit, unsere Welt als Meer. Und wir alle sind ein kleiner Teil davon. Wir alle als Einzel bilden das alles. Ja, das heißt, trotzdem wir nicht wissen, wie wichtig sind wir. Wir sind ein Teil von das Gesamte. Am Ende, wir wissen auch nicht von diesem Meer, ob wir wollen oder nicht. Wir wissen wirklich wenig. Und daher dachte ich, das passt sehr gut, allgemein meine Haltung im Leben, mein Lebenslauf, wie es angefangen, wusste ich, dass ich heute hier in Deutschland bin, überhaupt nicht. Hatte ich vorgehabt, dass ich irgendwann Afghanistan verlassen muss? Nein, wusste ich, dass ich in der Kunst mich entwickle, dass ich ja im Bereich des Glases etwas mache. Nein, also ich habe vieles nicht gewusst, und aber es hat sich so weiterentwickelt und gebildet, und so betrachte ich mich genauso als kleiner Tropfen, die ich nicht wusste, was im Meer des Lebens passieren kann. Aber wenn man dafür offene Augen hat und offene Verständnis, also man sagt wieder in der mystischen Gedanken wie beim Bidil mit Auge des Herzens, wenn man betrachtet, kann man Erscheinungen vom Gott in jedes Geschehenes sehen. So versuche ich auch mit dem Leben so umzugehen.
Mhm. Das Buch fängt ja an, so in ihrer Kindheit, und so kurze Episoden immer werden so ein bisschen beschrieben, wo immer auch, wo sie was lernen, zum Beispiel in Mathe, die Note 0, genau, also 0 ist dann im Afghanischen ganz schlecht und 10 ist super. Und dann sagt aber ihr Vater was, ja, man kann noch besser werden, also man soll sich nicht irgendwie ausruhen auf dem, sondern einfach Arbeit reinstecken und dann wird es ja auch was. Ja. Es ist auch so, wie das so ein bisschen so ihr Leben dann auch beeinflusst hat, wie, was ihr Vater ihnen da so beigebracht hat?
Ich denke sehr. Also sicher damals, als Papa das gesagt hat, habe ich nicht so verstanden wie heute. Aber er hat in seiner Art und Weise in Bezug auf meine Kindheit, meine Naivität, etwas mir beigebracht hat, dass es gibt kein Null. Ja? Und das war eine sehr schöne Erfahrung für mich, weil das hat irgendwie... ja, meine Augen geöffnet. Ja, also es ist eine tolle Geschichte. Warum habe ich diese Geschichte auch im Buch erzählt? Ich konnte auch viele andere Geschichten erzählen, aber das. Weil ich weiß genauso, wie der Tag war und wie ich traurig war und weinte. Papa kam von der Arbeit und sagte, hast du Schmerzen? Nein. Hat jemand dich ja, verletzt? Nein. Was ist dann los? Warum weinst du? Und ich schäme mich. Ich schäme mich wirklich, weiß ich nicht wie, dass ich meine Zwischenzeugnis bekommen habe und da steht wirklich mit roter Farbe auf Papier in der Mathematik 0. Und dann hat geahnt, hast du dein Zeugnis? Habe ich gesagt, ja, bringe mir. Mit zitternden Händen habe ich das Zeugnis ihm gegeben und schaute er an und dann sagte, ja, das glaube ich nicht. Ich dachte, oh, was meint Papa? Das glaubt er nicht. Steht doch hier 0. Und zwar rot. Also ich bin durchgefallen, 0. Dann hat er gesagt, nein, das glaube ich nicht. Ich schreibe einen Brief an den Rektorat, die sollen nochmal deine Fragen, die Fragen, die du geantwortet hast, schauen. Ich habe Angst gehabt und ich habe wirklich Ferien nicht genossen können, weil ich dachte, wenn das wieder 0 ist, und ich schäme mich dann noch mehr, nicht nur jetzt vor dem Vater, sondern auch vor den Lehrern und auch gesamte Rektorat und so weiter. Okay, das passierte, dass man hat es angeschaut und kam 3. Und ich war wieder so traurig, weil ich bin eigentlich durchgefallen. 3,5 wäre, ja, einigermaßen 10 wäre das Beste. Und dann hat Papa gesagt, siehst du, ich habe doch gesagt, dass du kein 0 bekommen hast. Du hast 3. Das ist ein Unterschied. Der hat so beispielhaft mir gesagt, 0 ist nichts. Und das kann nicht sein, dass 0 ist. Also egal, was du machst, passiert etwas. Du musst nur wahrnehmen, was passiert. Ja, 0 ist anderes, 3 ist anderes. Du bist durchgefallen. Aber wenn du willst etwas Besseres erreichen, dann musstest du vom Anfang an mehr an das Lernen investieren. Jetzt kriegst du keinen 10, aber du kannst eine gute Note im Jahresergebnis erreichen. Also ich fand das so schön im Vergleich von vielen, nicht alle, aber viele afghanische Familien, dass man schlägt und schimpft und hast du wieder nicht geschafft. Er hat einfach beispielhaft mehr beigebracht, mehr Arbeit.
Mhm. Ja, das hat ja offenbar geholfen, weil sie haben dann mit ganz viel harter Arbeit sich ein Stipendium erarbeitet und da ging es dann nach Russland. Und ich glaube, das ist auch so was sich durch ihr Leben gezogen hat. Immer mit harter Arbeit kann man was erreichen. Wie war dann so die Zeit in Russland? Das war ja dann ins Ausland und woanders und Stipendium.
Ja. Russland war auch nicht einfach. Also wieder müsste ich von Anfang, also neu, von null, neu anfangen. Das heißt, ich begegnete mir in der Realität erst einmal mit der europäischen Malerei, wo ich null Ahnung hatte. Null Ahnung, es ist vielleicht falsch. Ich habe die Bilder in Ausdrucken von Blättern oder Bücher gesehen. Ich war sogar niemals in einem Museum, wo ich diese europäische Malerei real vor den Augen hätte. Ja? Also jetzt komme ich mit so einer wenigen Erfahrung in eine Akademie, wo viele neben mir schon eine Kunstschule hinter sich hatten und mehrfach diese Konkurs hatten, bis die dann reingekommen sind. Und da war mir klar, dass ich nicht doppelt, sogar 3-4 Mal mehr arbeiten muss, wenn ich etwas erreichen möchte. Habe ich auch gemacht, mit Liebe gemacht. Ich glaube, eine Arbeit, wenn man sagt, hart habe ich gearbeitet, aber habe ich nie mich irgendwie unter Druck gefühlt, sondern habe ich gerne gemacht. Das ist das. Wenn alles, was ich gemacht habe bis jetzt, muss ich sagen, am meisten, nicht 100%, aber am meisten habe ich mit Liebe und gerne gemacht. Und deswegen dann, auch wenn man mehr macht, scheint nicht hart zu sein, weil man möchte es machen. Ja. Mhm.
Ja. Und eben seit den 80er Jahren sind Sie Künstlerin.
Ja.
Und jetzt aber ist eine Malerei und Glasmalerei, mit Keramik haben Sie angefangen. Und jetzt aber ein Buch schreiben. Wie war das denn? Das war ja wieder was ganz Neues.
Ja, es war wirklich Neues. Ich denke, das Buch hat mich auch sehr ermutigt zu schreiben, weil das Buch habe ich auf Persisch natürlich geschrieben, alles, was im Buch steht. Und da habe ich Mitautorin, die Hanne Diederichs, meine Freundin. Also ich glaube nicht, dass ohne Unterstützung von Hanne im Sinne, dass eine erfahrene Person, die jahrelang als Lektorin arbeitete, hat die Idee gut gefunden und hat gesagt, ja, deine Sprache gefällt mir, das ist sehr schön. Und wenn das ein Buch wird, soll oder muss genau in dieser Sprache sein, sonst hat keinen Sinn. Weil sie meinte, das ist eine Autobiografie. Und ich habe mich fast geschämt. Nein, Autobiografie, wer bin ich, dass ich eine Autobiografie schreibe? Dann hat sie gesagt, also wie du es vorhast, egal wie du das machst, es ist eine Autobiografie. Also bleibt nicht anderes, als das Autobiografie nennen. Aber die einzige, was sehr wertvoll ist, auch die Art und Weise, wie du sprichst oder schreibst auf Persisch, und das muss genauso auf Deutsch sein. Und da bin ich sehr dankbar, ihre Talent, ihre Qualität zuhören, verstehen und genau, was jetzt gemeint ist oder auch von mir gefasst ist, auf Persisch diese Poesie der Sprache auf Deutsch umwandeln. Also es ist eine großartige Arbeit, ein großartiges Können von Hanna auch. Also ich wiederhole nochmal, das Buch konnte ohne Hanne auf Deutsch überhaupt nicht erscheinen, weil ich nicht in der Lage bin, auf Deutsch so zu schreiben, wie es das Buch jetzt geschrieben ist.
Mhm. Also Sie haben es auf Persisch geschrieben und dann wurde es übersetzt, oder wie?
Nee, es ist falsch zu übersetzen, weil Hanne versteht kein Wort auf Persisch, sondern ich habe geschrieben auf Persisch, dann bin ich zu ihr gefahren, nach Niederwinklin, und dann hat sie ersten Tag das zugehört, einfach nur ganz genau zugehört, was ich geschrieben habe. Also das Schreiben auf Persisch habe ich versucht, exakt wie möglich auf Deutsch ihr zu lesen, also vorlesen. Ja? Und nächsten Tag, dann saß sie am Computer und nicht ich neben ihr. Dann haben wir wirklich weiter zusammengearbeitet, dass man so Satz für Satz oder Paragraph für Paragraph habe ich wieder ihr erzählt oder was ich geschrieben habe, dann hat sie das auf Deutsch umgewandelt. Mhm. Ja? Und zwar interessanterweise, es passierte das, wie vielleicht ab und zu war ich müde und dann hat sie gesagt, nee, du hast gestern in dieser Stelle besser etwas gesagt, lese mir bitte nochmal vor. Ja? Ich war sehr erstaunt, weil ich dachte, sie nimmt das wie ein Computer auf und dann hat sie, jetzt passt das. Also da war sie auch sehr überzeugt von das, was wir zusammen gemacht haben. Und das hat mich im Sinne, dass auf Deutsch geschrieben wurde, sowieso und auch als erfahrene Lektorin, dass das irgendwann ein Buch wird, auch. Also als 100 Seiten geschrieben wurde, dann hat sie gesagt, ja, ich denke, das könnte ein Buch sein. Und muss ich auch sagen, bis Ende haben wir offen gelassen. Wir haben unser Bestes gegeben, was wir geben konnten. Ob das ein Buch wird oder nicht, haben wir offen gelassen. Und diese Einstellung war sehr schön.
Mhm. Ja. Jetzt ist das Buch ja auch nicht ganz dünn, das sind irgendwie 350 Seiten ungefähr. Wie lange hat das denn gedauert, so diese Zusammenarbeit?
Also wir haben natürlich keinen Druck gehabt von keiner Seite. Sie hat einiges zu tun gehabt und in ihrem Leben passierte ich auch viel andere Projekte hatte. Also je nachdem, wie ich Zeit hatte, hatte ich dann dafür Zeit gegeben und danach mit Hanne. So ungefähr 4 Jahre, aber wenn man so korrekt sagt, so 2 Jahre dann. Mhm. Es ist schon ein langer Weg gewesen, aber ein schöner langer Weg.
Mhm. Ja. Wie ist es denn weitergegangen? Also dann irgendwie, okay, wird es ein Buch, wird es kein Buch? Es wird ein Buch und dann?
Und dann passierte das, also dass der Random House und dann hat sozusagen den Heine Verlag das vorgeschlagen und Heine Verlag hat ist übernommen. Also wir waren dann beim ersten Gespräch dort und wir waren sehr überrascht und auch natürlich glücklich, dass die Heine Verlag das übernommen hat und dann ging weitere Schritte.
Mhm. Ja. Nochmal vielleicht zu der Sprache, weil ich finde eben auch so, die ist halt anders. Ist denn Persisch so poetischer?
Ja, also Persisch ist so eine sehr reiche poetische Sprache. Es wird nicht so klar und direkt gesprochen. Ich glaube, sowas haben wir auch auf Deutsch. Aber in Persisch fast tagtäglich spricht man auch so. Also allein dieser Titel des Buches wird auch oft in tagtägliches Gespräch solche Zitaten zitiert oder man begleitet das Gespräch auch mit Gedichten von Omar Khayyam oder weiß ich nicht, vom Hafez. Also die persische Kultur hat viel mit Poesie zu tun und auch diese feine symbolische Sprache. Und das liebe ich selber, schätze ich sehr. Vielleicht einige sagen, das ist so süß, ja, kitschig. Und ich denke aber nicht. Also oft, wenn ich auch so eine Äußerung über diese Sprache gehört habe, ich dachte, warum denken sie so, das ist süß oder das ist kitsch? Was ist das? Da ist dahinter, versteckt sich wahnsinnig viele Interpretationen, ja. Und ich glaube, Hanna hat es gemerkt und hat es gesehen, also, weil es reicht nicht nur, dass wir uns jetzt so verstanden. Ich glaube, die Haltung zum Leben ist auch wichtig. Also wir verstehen uns in vielen. Obwohl ich in einem Dorf in Hause Karbos irgendwie in Herat geboren bin und sie eher in Niederbayern, so eine weit weg, wir haben voneinander nie gewusst und nie gehört, aber wir konnten so gut uns verstehen, ja, weil unsere Haltung zum Leben ist es sehr ähnlich, ja, was betrifft Natur, was betrifft kulturelle Unterschiede, und sie versucht auch das Schöne in das zu entdecken und ich auch. Und so wünsche ich mir uns Menschen, wenn wir nicht in diese Gedanken sind, ja, ich beschränke mich, weil meine Kultur besser ist und öffnen uns für das andere. Auf einmal entdecken wir, dass das so ist. Und ehrlich gesagt, darüber war ich ein bisschen auch vorsichtig, auch Hanne auch. Wir wussten schon, dass wir nicht in diesen Weg so gehen, wie vielleicht einige sagen, aber als das Buch rausgekommen ist, bis jetzt habe ich wirklich Ausnahmen, nur positive Äußerungen von vielen Ebenen, literarischen Ebenen, sozialen Bereich oder diejenigen, welche sich mit dieser Welt des Schreiben mehr kennen. Nur auch von den theologischen Bereichen habe ich tolle Briefe bekommen. Das natürlich ist eine Freude für uns, dass das Ergebnis so gut rausgekommen ist und Menschen damit auch erreicht werden. Das war mein Ziel.
Jetzt haben Sie auch einige Lesungen gemacht. Wie war das da?
so mit dem Feedback?
Sehr schön. Also jetzt 14 oder 15 Lesungen waren jetzt im letzten Jahr schon hinter mich. Ein paar sind jetzt schon geplant. Überraschungsweise waren immer die Räume voll. Am meisten waren Frauen. Es wirklich mehr Frauen. Ich weiß nicht warum. Frauen lesen mehr, Männer weniger. Aber auch wenn die Männer da waren. Also ich habe ausschließlich immer sehr, sehr positive Reaktionen mitbekommen. Und eine vergesse ich nie im Leben. Damit hat das Buch sich gelohnt. Das war sogar ganz am Anfang. Und als das Vorwort gelesen wurde und ein oder zwei Geschichten und dann in das Publikum, waren einige Gäste und dann war ein Herr. Und ich habe immer so beobachtet, dass er so ganz still zuhört und beschäftigt ist mit etwas. Weiß ich nicht mit was. Aber dann ganz am Ende, er blieb bis Ende und dann fragte er mich, ob mein Vater im Leben ist. Habe ich gesagt, nein. Dann hat er gesagt, er lebt.
Toll.
Ja, das hat mich echt so wie eine Gänsehaut bekommen. Weil, mein Gott, das hat ihn so berührt, dass er sowas mir sagte. So, ja, dann habe ich mich bedankt, habe ich gesagt, alleine mit dieser Äußerung habe ich das bekommen, was ich wollte.
Mhm. Genau, das sollte ja auch so ein Dankeschön auch für den Vater sein, auch für die Erziehung, oder?
Ja, es ist so. Also sicher, es ist in Linie Papa und seine Erziehung, seine Offenheit, seine Liebe, sein respektvoller Umgang mit allem, was in seinem Leben geschehen ist, mit allem, was er verloren und nicht verloren hat. Ja, mit allen Freuden und Schmerzen, viele Schmerzen. Das war nicht einfach für ihn, alleine in so einer traditionellen Gesellschaft zu leben, wo jede schmückt sich mit einem Sohn und er hat ein Mädchen nach dem anderen. Aber er war so überzeugt von das, was passiert in seinem Leben, dass er keinen Raum jemandem gegeben hat, dass diese Frage an ihn gestellt wurde. Ich habe mindestens nicht gehört, weil er so überzeugt war. Das ist Gottes Geschenk, egal was ist. Es ist ein Lebewesen, Mensch, ob Mann oder Frau, hat gleiche Rechte und ich tue, was ich tun kann. Ohne darüber zu sprechen. Er hat darüber nie gesprochen mit uns, ob eine Frau weniger oder mehr Rechte hat, aber er hat getan. Mhm.
Super Vorbild. Jetzt ist das Buch natürlich Ihre Autobiografie. Wahrscheinlich ein einmaliges Unterfangen oder wollen Sie noch ein Buch schreiben?
Wer weiß, der Weg ist frei. Ich bin von diesem Gedanken, ein Buch zu schreiben, nicht frei. Vielleicht kommt etwas. Aber am Ende, ich bin am meisten mit der Malerei zu tun und dafür braucht man auch sicher Zeit. Wir werden sehen, wie die Welt für mich sich entwickelt. Und vielleicht kommt ein Buch und wenn nicht, dann Bilder.
Wunderbar. Was lesen Sie selber? Also, gibt's so einen Tipp irgendwie?
Ja, ich lebe Bücher, die am meisten für, wie soll ich sagen, philosophisch orientiert sind. Wenn ich als Beispiel nenne, Beispiel Khalil Gibran, ja, also die ganze seine Arbeiten, wenn ich 100 Mal lese, möchte ich noch mal lesen, weil jedes Mal, wenn ich lese, ich entdecke wieder etwas Neues. Also in diese Richtung, so sind meine die Bücher, die ich lese, aber es gibt auch wunderbare Bücher, die in diese Richtung als Roman geschrieben sind und das lese ich zum Beispiel von Elif Shafak sehr gerne. Also sie ist wirklich wunderbar, wie sie die Zeit mit der Tradition, mit den Erfahrungen, die in der Glaube, in der Kultur, in der Gesellschaft passiert, wie sie das darstellt. Es ist wunderbar, auch die Sprache und die Haltung, also Beispiel.
Okay, dann erstmal vielen Dank, das war super interessant.
Ich bedanke mich, danke.
Ja, ich hoffe, ich habe euch neugierig machen können auf das Buch. Wie gesagt, es heißt Der Tropfen weiß nichts vom Meer von Mahbuba Maksodi, ist im Heine Verlag erschienen und ich bin eben auf die Künstlerin und ja jetzt neue Autorin gestoßen, weil es eben hier auch eine Lesung gab in München, die ich zu der ich leider nicht gehen konnte, weil ich keine Zeit hatte und deswegen war es umso schöner, dass sie gleich zugesagt hat und sich sehr gefreut hat, dass ich sie interviewen will und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich fand es total interessant, wie sie so erzählt hat, was da so los ist. Auch das Buch ist sehr intensiv, also ich würde mich freuen, wenn ich euch neugierig gemacht habe, mal reinzulesen. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen, egal was ihr lest und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!
Deutsche Bestseller, deutsche Bestseller, deutsche Bestseller, Storyteller, deutsche Bestseller. Wir lesen gern, wir lesen jederzeit. Wir werden klüger, werden gern gescheit. Wir sind zu einem guten Buch bereit. Wenn die Sonne scheint, wenn's regnet, wenn es schneit, ist Lesezeit. Deutsche Bestseller, deutsche Bestseller, deutsche Bestseller, Storyteller, deutsche Bestseller. Wir lesen drinnen, draußen, auch in der Natur. Verfolgen die Geschichten, folgen einer Spur. Tauchen in fremde Welten einer Kunstfigur ein und wieder auf und fragen uns auch mal, wer macht das nur? Deutsche Bestseller, deutsche Bestseller, deutsche Bestseller, Storyteller, deutsche Bestseller.